Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Unser Gast ist die Informatikerin Christiane Floyd, die 1978 die erste Professorin für Informatik im deutschsprachigen Raum war. Herzlich willkommen. Sie sagen über sich selbst, Frau Floyd, dass Sie eine Mischung sind zwischen einer Orchidee und einer bunten Kuh. Das finde ich jetzt eine höchst interessante Mischung. Wie meinen Sie das?
Da ist ein bisschen Abenteuer dabei auch. Also ich habe mehrere Dinge gewagt und bin zum Teil bestaunt worden und zum Teil konnte man mich nicht so richtig gut einordnen.
Und wie viel Anteil davon ist bunte Kuh und wie viel ist Orchidee?
Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters. Von mir aus gesehen gibt es noch eine dritte Vokabel, die man mir unterstellt. Das ist nämlich Alice in Wonderland.
Ah, das heißt so ein bisschen was Verrücktes, Verdrehtes?
Das sehen Sie ganz anders, als es, glaube ich, gemeint ist. Alice in Wonderland selbst gerät ja in diesen Strudel. Und im Strudel hat sie immer den ganz direkten Blick für das, was sie sieht, auch wenn es noch so verrückt ist. Das war eher meine Rolle.
Über Pioniere und Pionierinnen in der Informatik, die Liebe zur Philosophie, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, über Ehrenamt und Meditation, darüber reden wir. 30 Jahre lang war unser heutiger Gast Christiane Floyd Professorin für Informatik von 1978 bis zur Emeritierung 2008. Als sie damals 35-jährig an die TU Berlin als Professorin kamen, da waren die Universitäten extrem männerdominiert. Also es gab kaum Professorinnen. Wie sind denn die Kollegen und wie ist die Studentenschaft mit ihnen umgegangen? Staunend, respektvoll, auf Augenhöhe, ein bisschen belächelnd?
Also ich bin ja in einer besonderen Situation berufen worden. Es war ja nicht nur die Universität männerdominiert, sondern es war Informatik ein neues Fach, ein Reformfach. Und überhaupt war Berlin ja noch eigentlich in den Spätzeiten der Studentenreform. Insofern bin ich unter anderem deswegen berufen worden, weil man sich erhofft hat, dass ich zwischen den Studenten und Studentinnen und den Professoren vermitteln werde.
Und also sozusagen das weibliche Element der Mediation einbringend oder wie?
Erklärt wurde mir das nicht. Es ging darum, dass es viele Konflikte gegeben hat. Informatik war ja in Berlin jung und aufstrebend, hatte einen Reformstudiengang und es waren also verschiedene Fachrichtungen zusammengekommen, die alle etwas Neues anfangen wollten. Aber man hat halt in den 70er Jahren immer wieder den Kampf gehabt zwischen den Reformorientierten und dem Establishment. Und der war so virulent in der Informatik, dass bevor ich gekommen bin, der Fachbereich nicht einmal einen Sprecher hatte, sondern von außen von einem sogenannten Staatskommissar geleitet wurde. In diese Situation hat man mich hineinberufen und ich habe mich dann auch sehr, sehr schnell gefunden in einem Verantwortungspositionen im Fachbereich, wo ich dann immer wieder versucht habe, die verschiedenen Seiten zu versöhnen oder einen Schritt weiterzugehen.
Aber nochmal, wie sind die Kolleginnen auf Sie zugegangen oder auch nicht? Wie haben Sie sich Ihnen gegenüber verhalten? Denn da kam diese Orchidee, da kam jemand, ja, der vermitteln sollte. Da wollte man reformieren, was Neues aufbauen. In der Tat, Computer, Digitalisierung waren ganz neue Entwicklungen, ziemlich neue Entwicklungen zu der Zeit. Aber eben doch Frau und Frauen und Technik?
Also das war sehr unterschiedlich. Ich habe überlegt, oft seither, ob ich Kollegen hatte, die mich spüren haben lassen, dass sie Schwierigkeiten haben mit einer Frau. Das waren wenige und es wurde nie gesagt. Und das Interessante war, dass diese wenigen, die konnte man nicht einordnen. Das war weder politisch noch fachlich, noch ob sie meine Freunde waren oder nicht. Sie hatten entweder diese Schwierigkeit oder nicht. Meine Schwierigkeiten als Frau waren nicht, dass ich nicht akzeptiert wurde, sondern dass meine Lebensumstände mit zwei kleinen Kindern einschneidende Beschränkungen aufgeworfen haben und dass ich mit diesen Beschränkungen jeden Tag aufs Neue einen Weg finden musste, wo ich immer abwägen musste zwischen meinen beruflichen und meinen privaten Lebensdimensionen. Das war das Schwierige.
Darüber möchte ich nachher gerne noch ausführlicher sprechen. Ich möchte noch einen Moment bei dem Leben an der Uni bleiben. Als Sie dann 1978 an die TU hier in Berlin kamen, gab es da dann einen riesengroßen Raum, in dem ein noch größerer Computer stand? Oder gab es noch überhaupt gar keine Computer? Kamen Sie völlig ohne aus?
Nein, selbstverständlich gab es Computer, nicht nur in der Informatik, sondern auch in anderen Studiengängen. Die waren damals in Rechenzentren konzentriert. Und der Stand der Kunst, wie ich gekommen bin, war so, dass man interaktiv an diesen Computern arbeiten konnte, vom Arbeitsplatz aus über sogenannte Terminals. Ja? Und da konnten auch mehrere Benutzer gleichzeitig auf einen Rechner zugreifen. Das hat vielleicht 5 Jahre gedauert, bis die PCs angefangen haben. Also die PCs haben natürlich zuerst in den Forschungslaboren angefangen und dann hat man, Schritt für Schritt ist man dann drauf übergegangen.
Sie sind ja dafür bekannt geworden, dass es Ihnen immer in Ihrem Feld Informatik, Computer, Digitalisierung darum ging, dass es nicht nur eine technische Seite hat, sondern auch eine anwenderorientierte Seite. Ja. Hat das die Anerkennung, die Akzeptanz, die Würdigung gefunden, dass da jemand sich nicht zuletzt um uns, also diejenigen, die die neue Technik dann auch anzuwenden haben, gekümmert hat?
Ich bin ja aus der Industrie gekommen und ein Teil meiner Orchideen-Natur hat ja darin bestanden, dass ich nicht einmal habilitiert war, sondern meine Qualifikation war durch die Tätigkeit in der praktischen Softwareentwicklung. Der Grund, warum ich mich dann so entwickelt habe, ist, dass damals, ich glaube, man kann das auf der technischen Seite sagen, damals waren interaktive Systeme neu. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass es überhaupt keinerlei Grundwissen darüber gegeben hat, wie man diese interaktiven Systeme gestalten kann, sodass Menschen sinnvoll mit ihnen arbeiten können. Und für mich waren also die Menschen im Mittelpunkt in zweifacher Hinsicht. Ich wollte Systeme haben, die den Benutzern, Benutzerinnen tatsächlich die Unterstützung geben, die sie brauchen. Und andererseits wollte ich im Team Methoden haben, die dazu führen, dass die Software nicht nur korrekt ist, sondern auch passt für den Einsatz.
Und haben die Kollegen das auch als einen Wert, dass sie diesen Gedanken eingebracht haben, empfunden? Oder war das für die zunächst erst einmal ein Stück unwissenschaftlich?
Es war eindeutig unwissenschaftlich aus ihrer Sicht, weil damals an einem technischen Fachbereich wie der Informatik nur mathematisch fundierte oder aber technische Ansätze gegolten haben. Ich habe argumentiert, dass es wichtig ist, auch sozial- und geisteswissenschaftliche Grundlagen heranzuziehen.
Wenn Sie sich das heute angucken, wie sich die digitalen Welten in alle unsere Lebensbereiche vorgeschoben haben, sie fast bestimmen in vielerlei Hinsicht, haben Sie sich das vorstellen können damals?
Nein, ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich hatte einen Kollegen, einen sehr renommierten Kollegen, der den Anspruch hatte, dass er 10 Jahre vorausdenken kann. Ich weiß nicht, ob er das wirklich konnte. Ich konnte das nicht. Und zwar, was ich mir am wenigsten vorstellen konnte, war die fundamentale Veränderung durch das World Wide Web. Also die Vernetzung unter Personen, die Vernetzung des Wissens und die Verwendung von computergestützten Geräten für sozusagen alles. Ja, das konnte ich mir nicht vorstellen, wahrscheinlich deswegen, weil die technischen Grundlagen da wirklich noch gefehlt haben.
Und sorgt Sie das oder begeistert Sie das, wie sich es entwickelt hat?
Also einerseits begeistert mich es natürlich. Ich verwende es ja jeden Tag selbst. Andererseits haben wir ja inzwischen auch gemerkt, was damit für Gefahren verbunden sind. Und die lassen sich auch nicht leugnen.
Sagt Christiane Fleutsch. Sie sind Jahrgang 1943. Waren Sie schon als Kind ein Mathe-Genie?
Ich könnte auch sagen, ich war nur als Kind ein Mathe-Genie.
Oh, das hat sich dann gegeben. Also ich hatte das Gefühl, das hat sich ganz gut entwickelt.
Also sagen wir, im Studium habe ich dann angefangen zu lernen, was ein Mathe-Genie wirklich ausmacht. Und dann habe ich auch gelernt, dass das nicht meine Lebensberufung ist. Aber zum Doktorat hat es noch gereicht.
Immerhin doch. Aber war das früh klar, dass Sie diesen Hang zu Zahlen, sagen wir es mal so, haben?
Ja.
Wie hat sich das gezeigt?
Also ich habe irgendwie die Beziehung zwischen Zahlen sozusagen gesehen. Ich konnte mühelos rechnen.
Und waren Sie ansonsten, abgesehen von dieser Besonderheit, ein ganz normales, typisches Mädchen?
Nein, das war ich bestimmt nicht.
Sondern?
Das hätte ich auf jeden Fall auch abgelehnt zu sein. Also ich konnte ja auch sehr früh lesen. Und ich habe also sehr früh Abenteuerbücher gelesen von fernen Ländern und mich begeistert für alles Mögliche. Und mit Sicherheit habe ich keine Mädchenbücher gelesen.
Waren Sie eher das, was man im Englischen Tomcat nennen würde? Also das heißt ja, wenn ein Mädchen etwas sehr Junghaftes an sich hat.
Das war ich
auch wieder nicht.
Nein. Also die Vorstellung, mit Puppen zu spielen, hat mich gelangweilt, also fast schon geekelt. Mit Teddybären gerne, aber Puppen. Und warum ich Trotzkopf lesen soll, weiß ich wirklich nicht. Insofern weiß ich nicht einmal, was ich versäumt habe.
Waren Sie damit was Besonderes in Ihrer Zeit oder eine Außenseiterin oder besonders beliebt mit einem Riesenstall an Freundinnen und Freunden?
Ich glaube, dass ich zu bestimmten Zeiten relativ viel alleine war. Also wir haben zeitweise am Land gewohnt, wir hatten einen großen Garten, meine Schwester war im Internat und da habe ich nicht diese tägliche Interaktion mit anderen Kindern so gehabt. Also kann ich das eigentlich nicht einmal beantworten. Ich habe aber geträumt von Asien und Himalaya und Sibirien, Äthiopien, schon mit 8 oder 10 Jahren.
Und gab es dann in Ihrem Leben den Förderer, die Förderin, die aus der kleinen Christiane die Informatikerin oder zumindest ja erstmal das entsprechende Studium, was war es, wahrscheinlich Mathe, Sie zum Mathe-Studium bewegt oder gedrängt hat?
Also meine Familie hat es schon für selbstverständlich gehalten, dass ich studieren soll. Mein Vater insbesondere, der das ja gar nicht wissen konnte, hat eine viel zu hohe Auffassung gehabt über mein tatsächliches Talent, ausgerechnet in Mathematik. Ich hatte ganz andere Begabungen, die er nicht gemerkt hat.
Meinen Sie da?
Also ich habe mich interessiert, also für Sprachen, ich habe mich interessiert für Geschichte, ich habe mich interessiert für andere Kulturen, ich habe mich interessiert später für therapeutische Richtungen, ich hatte immer ganz starke spirituelle Interessen.
Aber Ihre heimliche Liebe haben Sie ja dann ein Stück weit auch mitgelebt, nämlich die Philosophie, eine heimliche Liebe, das haben Sie im Nebenfach bei Ihrem Studium in Wien und München gemacht. Hat die Tatsache, dass Sie das auch mitstudiert haben, das bewirkt, was Sie vorhin erklärt haben, also diesen Blick über das rein technisch-mathematische hinaus?
Also ich habe übrigens nicht im Nebenfach studiert Philosophie, sondern ein sogenanntes Philosophikum gemacht. Und es ist mir aber dabei klar geworden, dass ich das gerne hauptamtlich studieren würde und ich konnte dann nicht wechseln. Und dann habe ich also gedacht, okay, das war's jetzt. Und wie ich dann aber eben erstaunlicherweise Professorin geworden bin, hatte ich dann diese Vision, vielleicht doch. Ja? Nun bin ich natürlich keine professionelle Philosophin, also davon ist gar keine Rede. Aber ich habe dann erkenntnistheoretische Aspekte frühzeitig eingebaut und auch ethische Aspekte frühzeitig eingebaut, was niemand von mir wollte oder erwartet hat.
Sie haben schon gesagt, Sie haben in der Praxis gearbeitet. Sie haben als Werkstudentin in München bei Siemens angefangen, sind dann nach Ihrem Studium zu Siemens zurück ins Labor dort und haben sich eben letztendlich mit den Anfängen von Computerisierung und Digitalisierung befasst. War Ihnen das damals schon klar, dass das so eine echte Pionierarbeit ist?
Also, dass es etwas ganz Neues ist, war mir schon klar. Aber den Stellenwert, den es haben würde in unserer Gesellschaft, das konnte mir nicht klar sein. Und vor allem, weil man ja stärker gedacht hat in eine andere Richtung, wo der übermächtige Computer im Mittelpunkt stand und man nicht geglaubt hat, dass man eine Kulturtechnik haben wird, ja, auf dem Computer beruhend.
Sie sind dann in den 60er Jahren in den Wilden 1968 nach Stanford gegangen, dort an die Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin, nach Kalifornien also. Waren Sie dann so ein richtiger Hippie mit langem Rock und langen Haaren und Blumen in demselben und Haschisch und hast du nicht gehört?
Also das können wir eins nach dem anderen beantworten. Langen Rock ja, lange Haare ja, Hippie-Vorlieben ja, Drogen nein oder nur ganz wenig und also ein bisschen Haschisch schon und Blumen in den Haaren nur ganz selten.
Das waren die äußerlichen Attribute dieser Zeit, aber es stand natürlich diese Bewegung auch für Revolte, für Reform, für was anderes, für Politisierung. Wie weit hat Sie das in diesen Jahren dort berührt?
Ich war nicht in den 68er Jahren in Berlin und auch nicht in Berkeley. Und dort, wo ich war, in Stanford, ging es weniger um Politisierung. Es ging eigentlich mehr unter das, was man eine Subculture genannt hat. Es ging also mehr um einen spirituellen Neuanfang, um einen Neuanfang im Lebensstil, um Frugalität im Gegensatz zu Konsumzwang, um freie Sexualität, Lebensfreude in der Natur, im Einklang mit der Natur. Und das hat mir alles sehr, sehr viel bedeutet.
Und Politisierung vielleicht im weiteren Sinne des Wortes. Zum Beispiel sind Sie ja jemand, die auch immer wieder betont hat, auch als Wissenschaftlerin, eine große Verantwortung für das zu haben, was man da entwickelt. Also nicht sagen kann, ich zeige euch mal, wie es geht, was ihr dann damit macht, liebe Politiker oder wer auch immer, ist eure Sache.
Ja, also ich kann sagen, dass ich seit meiner Kindheit, ich bin ja noch im Zweiten Weltkrieg geboren und habe deswegen die Ausläufer des Kriegs ja noch erlebt. Ich war also immer sehr stark gegen Krieg. Ich habe nie verstanden, warum die Erwachsenen in meiner Umgebung mit Selbstverständlichkeit darüber gesprochen hat, dass bestimmt wieder in Europa ein Krieg sein wird. Ich bin dann ganz verschreckt herumgegangen, habe versucht, mir auszurechnen, wann.
Sie haben sich auch richtig, nicht nur ausgerechnet, erschreckt in sich hinein, sondern engagiert.
Ja, das war dann später, nicht? Also spät, wie ich dann in Stanford war, also die Anti-Vietnam-Kriegsbewegung war natürlich dort auch. Und ich habe mich da, wie soll ich sagen, mit dem Herzen eingebracht. Und es war dann auch schnell klar, dass die Computertechnik eine Schlüsseltechnologie ist im Kalten Krieg. Und dadurch ist ja diese Verantwortungsgeschichte lag ja unmittelbar auf dem Tisch. Aber ich habe dann nicht nur die Verantwortung in der Rüstung gesehen, sondern auch die Verantwortung im zivilen Gebrauch von Computern, weil die Computertechnik so neu war, dass man zum Teil die Nutzer speziell, das ist jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, vergewaltigt hat, aber ich möchte trotzdem das Wort nehmen, weil man Arbeitsprozesse neu definiert hat, die überhaupt nicht den Menschen entsprochen haben. Und zwar nicht einmal die Arbeitgeber hatten Profit, sondern es war so, dass das beiderseitige Unverständnis dazu geführt hat, dass man das Zusammenwirken von Menschen und Computern einfach nicht adäquat bedacht hat.
Und gehören Sie zu denjenigen, die fürchten, dass der Computer mehr und mehr die Menschen sogar ersetzen wird?
Ich gehöre nicht zu denen, die das befürchten. Ich glaube aber, es ist sehr wichtig zu unterscheiden zwischen dem Ersetzen von Menschen und dem Unterstützen von Menschen. Und ein ganz wesentlicher Punkt in meiner Arbeit ist, dass es wichtig ist, durch die Systemgestaltung dafür zu sorgen, dass Computer Menschen unterstützen, dass die Verantwortung immer beim Menschen haben werden.
Sie waren seinerzeit 1978 die erste Frau in Deutschland mit einer Professur im Bereich Informatik. Sie haben in den 30 Jahren als Hochschulprofessorin 45 Doktoranden gehabt. Immerhin ein Drittel davon waren Frauen. Umso bemerkenswerter, weil in dem Studiengang ja zunächst sehr viel weniger als ein Drittel Frauen waren. Haben Sie ganz gezielt Frauen gefördert?
Ich habe das am Anfang nicht auf meiner Agenda gehabt. Ich habe dann allmählich gemerkt, dass ich von Frauen gesucht werde. Insofern war das natürlich mit der Zeit etwas, was mir sehr wichtig geworden ist. Ich habe auch gemerkt, dass in der Förderung von Frauen Aspekte wichtiger sind, die bei Männern nicht so ins Gewicht fallen. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die eine Lebensgestaltung haben, die ihnen viel Kraft abfordert. Und wenn sie also wissenschaftlich arbeiten wollen, dann muss man das berücksichtigen, wie das zusammengeht.
Sie würden sich als Feministin bezeichnen?
Ich weiß immer nicht so genau, was ich mir einhandle, wenn ich jetzt sage ja oder nein. Also natürlich bin ich für die Sache der Frauen. Andererseits sehe ich sozusagen das Leben von Frauen wie von Männern als etwas Ganzes. Und ich bin nicht sicher, dass ich dafür kämpfe, dass möglichst viele Frauen Informatikerinnen werden. Dazu sind nach meiner Auffassung die Bedingungen nach wie vor zu schwierig.
Für Frauen oder insgesamt?
Ich meine jetzt für Frauen.
Dann muss man doch die Bedingungen eigentlich ändern, oder?
Das ist schon wahr. Aber es ist eben nicht so leicht, die Bedingungen zu ändern. Es gibt natürlich Frauen, und das respektiere ich total, die keine Kinder wollen. Die haben natürlich sehr viel weniger Schwierigkeiten. Und es gibt Frauen, für die auch eine Beziehung nicht so wichtig ist. Aber wer versucht, einen Beruf in der Informatik und eine Beziehung und Kinder, alle drei Dimensionen zu leben, das ist für Frauen nach wie vor schwierig.
Und es war schwierig für Sie? Sie waren zweimal relativ kurz jeweils verheiratet, auch mit berühmten, preisgekrönten Informatikern. Mit einem hatten Sie einen Sohn und mit dem anderen eine Tochter. Aber die Ehen haben jetzt nicht Jahrzehnte, sagen wir es mal vorsichtig, gedauert. Woran lag das?
Das ist ja eine sehr persönliche Frage.
Jenseits des Persönlichsten lag es auch daran, wenn jemand ein berühmter Mathematiker ist und die haben alle beide ihre Ehemänner den Turing Award bekommen. Das ist sozusagen der Nobelpreis der Informatiker. Und dann haben sie da so eine Informatikerin neben sich, die ähnlich brillant ist und die an ihrem Beruf hängt und ihn liebt und auch nicht sagt, so und jetzt bleibe ich für dich zu Hause.
Das war nicht das Problem. Vielleicht in meiner ersten Ehe schon, aber das ging dann nicht um meinen Beruf so sehr. Aber es war schon so, dass mein erster Mann die Vorstellungen hatte, wenn man ein Kind gemeinsam hat, dann soll die Frau zu Hause bleiben. Das hat schon da eine große Rolle gespielt, gebe ich zu. Es war ganz anders bei meinem zweiten Mann. Also das kann ich jetzt nicht verallgemeinern.
Sie sind auf alle Fälle dann irgendwann von Kalifornien schon mit Ihrem Sohn, den Sie inzwischen hatten, zurück nach Deutschland gekommen. Das nimmt Wunder, weil man normalerweise doch sagt, dass Menschen, die wissenschaftlich vorankommen wollen, nach Amerika gehen, aber nicht aus Amerika nach Deutschland zurückkommen. Warum sind Sie zurückgekommen?
Weil ich mich in Europa beheimatet gefühlt habe und auch nach wie vor fühle. Ich hatte faszinierende Jahre in den USA, in Kalifornien, aber mich einzufügen in die amerikanische Gesellschaft als Gleichrangige, ich war ja mit einem Amerikaner verheiratet, ist mir nicht leicht gefallen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich meinen Sohn trotz aller Schwierigkeiten in Europa mehr Geborgenheit bieten kann. Und der Auffassung bin ich immer noch. Also ich bereue das nicht. Insofern habe ich mit Tränen in den Augen meinem geliebten Pazifischen Ozean Goodbye gesagt und habe mich zuerst nach München und dann später nach Berlin bewegt.
Und dann waren Sie alleinerziehende Mutter?
Ich war in München alleinerziehende Mutter, habe bei einer Softwarefirma gearbeitet, war dort beruflich sehr erfolgreich, aber meine Lebenssituation wurde wahrscheinlich in den Augen meiner Chefs respektiert, aber aus meiner Sicht sehr viel zu wenig.
Wie hat sich das gezeigt?
Naja, es war ja damals noch die Zeit der Großrechner und wir hatten ein Projekt in Saarbrücken und ich musste also nächtelang mit einer Kollegin in Saarbrücken am Rechner stehen und vereinen Sie das einmal mit der Aufgabe, ein vierjähriges Kind zu erziehen.
Und wie haben Sie das vereint?
Das war sehr schwierig. Also die Firma hat mich, kann man auch sagen, sehr gefördert beruflich. Das will ich gar nicht leugnen. Aber natürlich haben Sie gemerkt, dass ich im Vergleich zu meinen Kollegen und Kolleginnen im Vortrag sehr gut war. Also wollten Sie, dass ich immer mitfahre, wenn Sie irgendwo Akquisitionen machten, ja, damit ich einen kleinen Fachvortrag halte. Und das heißt, Sie haben auch noch viele Reisen von mir verlangt. Zu wenig in den Augen des Managements, aber viel zu viel für mich. Also das war sehr schwierig zu vereinen.
Ist das in der Wissenschaft leichter?
Ja, natürlich. Es ist, eine Universität ist ja ein ganz anderer Betrieb. Eine Universität schafft einen Rahmen, wo die Professoren oder Professorinnen ja keine Chefs haben. Man hat Pflichten zu erfüllen, aber es kann einem niemand sagen, du fährst morgen nach Saarbrücken. Das könnte ja genauso schlimm sein, in eine andere Stadt fahren zu müssen. Ich hatte dann trotz der vielen Arbeit viel stärker die Möglichkeit, meine Arbeit selbst zu gestalten als bei der Firma.
Hat sich dann da aus Ihrer Sicht eine Menge geändert, wenn Sie sich jetzt umschauen, wie das in der jüngeren Generation, beispielsweise Ihrer erwachsenen Kinder, läuft? Ist es einfacher geworden, auch in der Wirtschaft?
Also es hat sich natürlich in vielen Betrieben die Einsicht durchgesetzt, dass es keinen Sinn hat, von Menschen einen 60-Stunden-Tag zu verlangen. Und natürlich ist die Rolle von arbeitenden Frauen erstens viel akzeptierter und zweitens gibt es eine viel bessere Infrastruktur. Aber das Grundproblem, wenn man Kinder hat, ist, glaube ich, nicht lösbar. Es ist ein echtes, weil die Kinder brauchen die Zuwendung und man kann sich's teilen oder ich weiß alle Lösungsformen, aber in der Praxis ist es eben trotzdem schwierig.
Bei Kindern ist es ja manchmal so, dass sie entweder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten mit dem, was sie dann beruflich machen, oder das komplette Gegenteil. Ja. Wie ist es bei Ihrem Sohn und bei Ihrer Tochter?
Beides habe ich. Also mein, mein Sohn, der ja einen Informatiker als Vater und mich als Mutter hat, ist jetzt selbst im Fach und ist vielleicht der Erste der Familie, der sich mit Computern wirklich auskennt. Und meine Tochter wiederum hat schon mit 6 Jahren einmal eine Vorlesung von mir gehört und hat am Ende gesagt, Mami, das ist alles Quatsch.
Christiane Floyd, Sie haben sich neben Ihrer Arbeit als Informatikprofessorin auch vielfältig gesellschaftlich und oder politisch engagiert. Wir haben schon ein bisschen angetippt, dieses Thema. Seit vielen Jahren engagieren Sie sich für und mit und in Äthiopien.
Ja.
Warum gerade Äthiopien? Und was machen Sie da?
Das hat sich Schritt für Schritt ergeben aus einer Begegnung, die angefangen hat vor 20 Jahren. Damals hat es gegeben eine sogenannte internationale Frauenuniversität. Das war ein Sommerstudium von 3 Monaten. Und zu diesem Sommerstudienprojekt ist eine Äthiopierin gekommen und die hat nachher mich kontaktiert und ist mit Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes nach Hamburg gekommen und hat uns zu unserem Staunen erklärt, dass sie in Äthiopien verheiratet ist und Kinder hat und das nächste ist auch schon im Kommen. Aber trotzdem möchte sie von Äthiopien aus in Hamburg promovieren. Und diese Promotion ist dann auch fertig geworden. Und sie hat mich dann bekannt gemacht mit ihrem Mann, der die Informatik mit aufgebaut hat in Äthiopien. Und dann wurde ich eingeladen als Gastwissenschaftlerin. Und so hat sich das Schritt für Schritt ergeben.
Inzwischen sind Sie viel dort?
Also ich war zuletzt im Februar und ich war insgesamt 15 Mal.
Das heißt, Sie haben wahrscheinlich nicht nur akademische, sondern auch zwischenmenschliche Kontakte.
Ja, also ich habe mich mit diesem Ehepaar, die beide bei mir promoviert haben, sehr befreundet, mit der ganzen Familie. Und wenn ich nach Äthiopien gehe, sehe ich überhaupt nur dunkelhäutige Menschen. Dann kommt mir mein eigenes Gesicht unwahrscheinlich blass vor.
Sie haben auch daran mitgearbeitet, eine App zu entwickeln, die informiert zum Thema sichere Geburt.
Ja, es geht nicht nur um die Geburt, aber es geht natürlich auch um die Geburt. Es gibt inzwischen eine Bemühung, die von den Vereinten Nationen ausgeht, dass man Informations- und Kommunikationstechniken für Entwicklung einsetzt. Und es geht darum, dass man mit ganz einfachen informationstechnischen Mitteln versucht zu fördern, die Gesundheitsvorsorge im Bereich Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge und Pflege von kleinen Kindern. Die App ist nur ein Teil dessen, was wir entwickelt haben. Die App wendet sich an junge Mütter, von denen die meisten nicht lesen und schreiben können. Und sie setzt das allerbilligste Smartphone voraus, wird ein für alle Mal runtergeladen, sodass man nicht einmal Netz braucht. Und gibt also Basisinformationen über Schwangerschaft, Ernährung, Hygiene, kranke Kinder, Nachsorge und Impfungen.
Und die Kraft und die Ruhe für dieses Engagement und die anderen Dinge, die Sie nach wie vor tun, Christiane Floyd, ziehen Sie aus der Meditation, aus der christlichen Meditation?
Ja, also ich meditiere seit 20 Jahren. Und es ist für mich sehr schön, dass ich eine christliche Meditationsrichtung gefunden habe, weil das eine Brücke macht zwischen den beiden spirituellen Welten, die für mich maßgeblich sind. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen und aber dann in Kalifornien eben mit den fernöstlichen Traditionen sehr stark in Berührung zu kommen. Und diese christliche Meditation, die vereint diese beiden Welten.
Und was unterscheidet die normale Meditation, wenn ich das so sagen darf, in Anführungsstriche, und die christliche Meditation?
Was ist denn bitte für Sie eine normale
Meditation? Ja, deshalb habe ich extra Anführungsstriche dazu gesagt.
Es gibt einfach eine Reihe von Meditationsformen, die eingebettet sind in die jeweilige Mutterreligion, ob das jetzt Zen ist oder Hinduismus oder Christentum. Tatsächlich ist es so, dass Sie das stille Gebet, Meditation ist ja eine Art stilles Gebet, können Sie in allen großen Religionen finden. Das ist etwas, was nicht einer Religion gehört. Und zusätzlich ist es ja so, dass man wegen seiner großen Bedeutung auch für die Entspannung und Gesundheit heutzutage das ja viel angeboten wird als Selbsterfahrungstechnik.
Sie leben, Christiane Floyd, in Wien und in Berlin. Was hat für Sie die eine Stadt, was die andere nicht hat und umgekehrt?
Also ich werde immer und überall sagen, ich bin Österreicherin und fühle mich auch so. Und Wien ist meine Heimatstadt. Vor allem fühle ich mich gebunden in das Land in Österreich. Das ist vor allem meine Verwurzelung. Was Städte anbetrifft, könnte ich eigentlich sagen, dass Berlin meine Lieblingsstadt ist.
Warum?
Weil sie so großformatig ist, weil man hier sich entfalten kann. Jedoch ist die Lebensqualität in Wien ungleich höher. Das ist ja auch statistisch belegt. Wir haben ja die höchste Lebensqualität der Welt in Wien.
Vielen Dank, dass Sie dann heute bei uns hier in Berlin unser Gast waren.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.